Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 560 des Audiocasts zu CC2 TV. Ich begrüße alle Damen und habe gerade noch mal die E-Mails gecheckt. Ich begrüße auch die Hummeline und alle anderen, die zuhören, natürlich auch die Herren. Ganz besonders möchte ich heute mal unsere Zuhörer in den USA begrüßen, denn erstaunlicherweise gibt es dort eine ganze Menge. Euer Land ist so groß, aber ihr wollt doch wohl jetzt nicht, weil ihr einen neuen wunderbaren Präsidenten habt, euch mehr nach Deutschland orientieren. Wäre ja nicht schlecht, bis da wieder jemand ist, der weiß, was Menschenrechte und Völkerrecht und Ähnliches ist. Ich habe mir übrigens vorgenommen, am Ende der Sendung nicht mehr den Daumen nach oben zu tun. Dieser neue, wunderbare Präsident in den USA, der macht das immer und das stößt mich ein bisschen ab. Nein, ich will ihn ja nicht nach unten tun am Ende der Sendung, obwohl das dann gezielt für eine Person wäre. Aber ich werde erstmal ganz darauf verzichten, bis dort wieder jemand ist, der menschlich meine Zustimmung findet. So. 560, das ist schon ein bisschen entspannter jetzt. Alle zwei Wochen so ein Audiocast, muss ich sagen, ja, das tut mir ganz gut. Die Fernsehsendung, die Folge 200, die ist auch schon fertig. Die liegt auch schon auf dem Server. Das hat keinen Sinn zu suchen, findet ihr sowieso nicht. Und die wird dann heute in einer Woche online gehen. In dieser Folge 200, na, es wird nicht großartig gefeiert. Es gibt keine Gäste, noch nicht. Ich bin von der Ausstattung, vom Equipment her noch nicht so weit, aber bald. Gibt einen kleinen Rückblick, anders als wie das früher gemacht wurde, sondern ich blicke mal ganz weit zurück in die eigene Historie. Und wird vielleicht den einen oder anderen wundern, wie wir, die ursprünglichen Gründer des WDR Computer Club, damals ausgesehen haben. Das war das erste Mal, dass wir überhaupt zusammengekommen sind. Und ja, dann am Ende kommt vielleicht noch eine kleine Überraschung, ein technisches Gerät, was mir damals ja sehr schwer gefallen ist zu kaufen, finanziell. Aber was ich immer noch in Ehren halte. Naja, und dazwischen Beiträge. Aber was, wenn ich es verrate, gucken Sie ja nicht. Also guckt lieber zu, was nächste Woche Montag in der Sendung kommt. Alle Grüße, alle Ratschläge habe ich gelesen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür und muss meinen Konkurs erklären. Meinen E-Mail-arbeitsmäßigen Konkurs. Es sind über 14.000 E-Mails gekommen seit vergangenem Jahr, seit der Spendenaktion, seit die gestartet ist. Und ich habe immer gedacht, ich kann das aufarbeiten. Da sind Anwälte dabei, die mir Zusammenarbeit angeboten haben. Da sind Hilfsangebote von ehemaligen Kollegen dabei. Das ist unendlich viel alles dabei. Ich schaffe es nicht. Ich werde die nie im Leben mehr aufarbeiten können. Deswegen bitte ich alle förmlich um Entschuldigung. Es geht einfach nicht und was nicht geht, geht nicht. Ich habe Folgendes beschlossen in meiner unendlichen Weisheit. Ich werde alles das, was seit dem 1. Januar diesen Jahres aufgelaufen ist, was eigentlich immer noch hinten rangekommen ist, werde ich jetzt zügig bearbeiten, in den nächsten zwei Wochen, sagen wir mal. Und bitte alle diejenigen, die verprellt sind, die böse auf mich sind oder sonst was, sollen nochmal schreiben und mich von mir aus beschimpfen, aber das ändert nichts an der Sache. Wenn Sie in irgendeiner Art noch etwas wollen, irgendeine Zusammenarbeit, irgendeine Hilfe, irgendeine Mitwirkung, bitte schreibt es einfach nochmal. Ich werde jetzt, wo ich aus dem Gröbsten heraus bin, auch die Zeit finden, das Aktuelle zu beantworten. So, das war die Konkurserklärung. Ja, und dann, ich möchte also jetzt das Studio soweit aufrüsten, tonmäßig, dass wir auch ein oder zwei Gesprächspartner live im Studio haben können. Das ist die eine Sache und ich plane, die erste Außenaufnahme für Anfang Mai. Da will ich auf eine Veranstaltung gehen, wenn alles klar geht. Da brauche ich auch noch ein bisschen was für den Ton. Okay, aber bis dahin gehen ja noch ein paar Tage ins Land. Also, ich möchte einfach nur sagen, ich brauche noch einiges an Equipment und wer mich dabei unterstützen will, wer helfen will, Spendenkonto steht immer am Ende der Fernsehsendung und immer auf der Homepage cc2.tv. Da gibt es Leute, die sagen, wie bist du denn an die Adresse gekommen? Ganz einfach, gesucht, gefunden, genommen. Ist aber schon was länger her, ja. Also, die hat mir eigentlich so gefallen und da habe ich gesagt, die musst du einfach nehmen. Mal sehen, für irgendwas wirst du die brauchen können. Und siehe da, ganz plötzlich und überraschend habe ich sie gebraucht und sie ist schön, oder? Doch ehrlich schön. Ja, mit der Homepage sind wir so weit durch, dass ich mich damit wirklich sehen lassen kann. Da muss ich mich auch noch bei Kobold bedanken, der hat da viel mitgewirkt. Ach ja, das sind auch immer wieder so Fragen. Wie groß ist denn euer Team? Wie viele arbeiten denn da? Du sagst da immer wir. Ja, wir. Zwei sind wir. Der Kobold und ich. Und mehr gibt es nicht. Wir machen alles zu zweit. Das heißt, Audiocast mache ich komplett allein. Und die Fernsehsendung, da, das geht allein natürlich nicht. Aber da ist der Kobold ganz, ganz, ganz fleißig dabei. Ohne den ginge die Sendung gar nicht. Und warum er Kobold heißt? Ja, weil er das so will. Er hat gesagt, ich bin kein Mensch für vor die Kamera oder für die Öffentlichkeit. Ich möchte hinter den Kulissen werkeln. Und den Namen, den hat er sich selbst gegeben. Ist doch was, oder? So, das war eigentlich das, was ich vorweg sagen sollte. Und jetzt können wir eigentlich anfangen mit den Themen, die ich für heute vorbereitet habe. Ende des vergangenen Jahres mehrten sich so die Hinweise in einigen Foren, dass es thermische Probleme bei dem Raspberry Pi geben kann. Vor allen Dingen, wenn er ja viel Videoarbeit konvertieren, umwandeln und so weiter machen muss. Das Ding ist zwar im Grunde genommen geschützt gegen thermische Überhitzung, aber er wird doch mächtig heiß. Es ist ja ein Quad-Core mit dem Cortex A53, hat also auch eine 64-Bit-Architektur, mit der er mächtig breite Befehle und Daten abarbeiten kann. Dadurch ist natürlich seine Leistung deutlich höher als bisher. Und gut, die Taktfrequenz ist natürlich auch ein bisschen erhöht, aber das macht er nicht so das Große aus. Die gesamte Leistung, die er zur Verfügung stellt, die ist also irgendwo an manchen Fällen an der Grenze dessen, was so ein kleines Teil kann. Wenn die User, die sich da bei zum Beispiel Raspberry Pi Subreddit oder so darüber auslassen, dass das Ding unter voller Last zu heiß wird, ich meine, Raspberry Pi, die Leute haben ja schon darauf reagiert, die haben ja schon die Firmware gefixt und man sollte sich da auch die neue runterladen. Da gibt es also einige Änderungen, mit denen man etwas die thermische Situation verbessern kann, bei hoher, nur bei hoher Leistung. Nicht, wenn das Ding irgendwo in der Ecke vor sich rumdödelt und wartet, dass alle Milliarden Millisekunden irgendjemand auf eine Taste drückt. Aber wenn er wirklich hart arbeiten muss. So, und dann passiert Folgendes. Das habe ich mir dann mal angesehen mit einer Wärmebildkamera. Dann wird dieses Ding in dieser Prozessor mächtig heiß. Also die Temperaturen, die stiegen deutlich über 100 Grad, in der Spitze sogar bis 120 Grad Celsius. Also anfassen sollte man den dann nicht mehr. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wenn das Ding sich nicht abschaltet, er hat ja so eine thermische Sicherung, was soll da schon groß passieren? Das stimmt schon. Nur Halbleiter altern ja auch und bei diesen Temperaturen altern sie eben schneller. Man kann schlecht vorhersagen, jedenfalls ich kann es nicht, wann das Ding dann den Geist aufgibt oder in welchem Zeitbereich man damit rechnen muss. Aber es ist so, wenn der dann auch noch in einen dieser wunderschönen kleinen Kunststoffgehäuse eingesperrt worden ist, dann wird es ganz böse. Dann bekomme ich Temperaturen, wenn ich da so zwischen den Schlitzen durchmesse oder so, bis zu 122,5 oder 6 Grad Celsius, die ich da gemessen habe. Das ist natürlich extrem viel. Also, wer seinen Raspberry Pi 3 quälen will, der sollte ihn nicht einsperren. Und er sollte vielleicht einen Kühlkörper, die gibt's ja für ein paar Cent eigentlich, im Internet zu kaufen, einen Kühlkörper auf die CPU kleben. Je größer, desto besser. So ein Kühlkörper, der bringt deutlich mehr als irgendein Lüfter. Denn ein Kühlkörper, das ist ja nichts anderes als eine Struktur, die auf der Unterseite auf die CPU passt und auf der Oberseite eine vergrößerte Oberfläche hat. Und diese vergrößerte Oberfläche sorgt dafür, dass die Wärme, die von dem kleinen CPU-Gehäuse aufgenommen wird, auf eine größere Fläche verteilt wird und dadurch sinkt die Temperatur. Das ist genauso wie mit einer Nadel. Sie wissen genau, oder Stöckelschuhe. Sie wissen genau, wenn eine Frau mit einem Stöckelschuh irgend auf die Füße tritt, das tut mehr weh, als wenn das ein Mann mit einem breiten Absatz ist. Weil dieser Stöckelschuh eben dann das gesamte Gewicht einer Person tragen muss und bei einem großen Absatz verteilt es sich über das Breiter. So, und genau so ist es auch hier bei der Wärmeabfuhr. Also, Kühlkörper drauf und froh weiter das Ding werkern lassen. Und immer dran denken, ein Raspberry Pi ist auch nur ein Mensch, wenn auch ein digitaler. Tja, ein ganz anderer Computer. Es gibt Dinge, da kann man nur sagen, eigentlich gibt es die ja gar nicht. James Newman, das ist ein Engländer, der hat sich vorgenommen, etwas mehr zu erfahren über Transistoren, wie die Dinger denn nun funktionieren, wie man sie einsetzen kann und so weiter. Und er sagt selbst, als ich dann damit angefangen habe, irgendwann lief die Sache aus dem Ruder. Denn er hat dann 42.000, ich sag's nochmal, 42.000 Transistoren genommen und hat damit einen Computer gebaut, einen 16-Bit-Computer. Nur aus Transistoren und ein paar anderen Bauteilen natürlich. Dieses Teil ist mittlerweile 10 Meter breit. Und ich glaube so um die 2 Meter, 2,50 Meter sowas hoch. Und ja, jetzt muss man sagen, es ist schon gigantisch. Bilder davon gibt es im Internet, wenn Sie nach dem Newman suchen und nach dem 10 Meter breiten Computer. Das ist da so ein 16-Bit-Rechner. Der hat 4 General-Purpose-Register, einen Programmzähler, muss er ja haben, ein Status-Register, einen Stack-Pointer, 256 Byte Arbeitsspeicher, die bestehen aus 27.000 Transistoren. Allerdings, die CPU hat 15.300 Transistoren, davon sind 8.500 nur als Treiber für die Leuchtdioden gedacht. Er braucht, um das Ding anzutreiben, ein 500-Watt-Netzteil. Die Taktgeschwindigkeit liegt bei 8 Kilohertz. Nicht Megahertz, nicht Gigahertz, Kilohertz. Also man kann fast zusehen. Das soll man ja auch. Maximal lässt er sich übertakten auf 20 Kilohertz. Er hat irgendwo geschrieben, er hätte 272.300 Lötstellen dafür zusammenbacken müssen. Es sind 10.500 LED eingebaut und über 50.000 Widerstände, habe ich, glaube ich, gelesen. Das ganze Teil wiegt 500 Kilogramm und soll rein am Material etwa 44.000 Euro gekostet haben. Der James lebt in Cambridge, also so eine Idee kann wahrscheinlich nur ein Engländer haben. Und es hat ihn geärgert, dass Computer so ja einfach nur Maschinen sind, wo man gar nicht hineinsehen kann, wo man gar nicht sieht, was machen die eigentlich, wie machen die eigentlich. Und deswegen hat er jetzt überall, auf jedem Bus, auf alle Datenleitungen, auf alle Adressleitungen, überall Leuchtdioden draufgenagelt. Das heißt, er kann in der langsamen Geschwindigkeit genau sehen, wie das Ding eigentlich arbeitet, welche Daten von wo nach wo transportiert werden, wann und wo und wie sie verarbeitet werden, wie die Logik dahinter eigentlich funktioniert. Und er hat es an einem Beispiel beschrieben, wenn er zum Beispiel einen MOVX durchführt, dann sieht man in einem Video auch, dass das so richtig schöne Blinkerei überall gibt. Und wenn man das langsam wiederholt und machen wird, kann man erkennen, was da drin passiert. Es ist also ein richtiger Computer, der richtig rechnen kann, allerdings makromäßig aufgebaut. Und diese Maschine hat ihm gesagt, pass mal auf, wäre es nicht viel besser, wenn du eine FPU einbauen würdest, also so eine Floating Point Unit. Denn dann könnte man doch die Leistung, die Rechenleistung von dieser Mordsmaschine da wirklich deutlich erhöhen. Und ja, er sagt aber, stimmt, ist kein Problem, so ein Intel 3780-Chip oder sowas dahinter dieses CPU-Panel. Übrigens die reine CPU, das Panel davon, das ist 1,50 Meter breit, das dahinter irgendwo einzubauen. Denn dieser Zusatzprozessor, der braucht noch nicht mal 10 Watt. Aber er will es nicht. Er will das pur und nackt und rein haben. Also ein puristischer Riesencomputer, den man zusehen kann beim Denken. Ja, nur zu Hause kann er nicht mehr halten. Dann musste er jetzt in das Center for Computing History in Cambridge aufbauen, weil 10 Meter lang und 2 Meter hoch, so viel Platz hat auch er nicht im Wohnzimmer. Und man sollte sich das mal ansehen, es ist gigantisch und es ist, ich finde es wahnsinnig interessant, einem solchen Maschine wirklich zusehen zu können, wie sie die Aufgaben, die ihr gestellt werden, verarbeitet. Für den richtigen Einsatz ist sie nicht gedacht. Diese Einschränkung muss man klar machen, aber es ist ja ein Schulbeispiel, ein Lehrbeispiel. Vielleicht sogar Kunst, richtige Computerkunst. James Newman heißt der Mensch. Das nächste Thema habe ich unter meine interne Überschrift gestellt: automatisch fahren. Es tut sich wieder etwas. Der Herr von Maut, Herr Dobrindt heißt der Herr, ja. Also der Herr Dobrindt hat jetzt unter seiner Amtsführung da als CSU-Verkehrsminister einen Gesetzesentwurf erarbeiten lassen und vorgelegt, mit dem er die Regelungen für selbstfahrende Autos in irgendeiner Art festschreiben will. Das automatisierte Fahren ist die größte Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Automobils, hat er dazu gesagt. Dafür schaffen wir jetzt das modernste Straßenverkehrsrecht der Welt. Ja, ich meine, die Sprüche kennen wir ja von ihm. Es ist immer alles das Beste, Schönste, Neueste, Modernste. Ob es klappt, ist dann was anderes. Aber auf jeden Fall hat das Kabinett jetzt ein Gesetz beschlossen, welches in diese Richtung geht. Das heißt grundsätzlich, dass es eine Gleichstellung zwischen dem Computerfahrer und dem menschlichen Fahrer im Auto gibt. Bei diesen vollautomatischen Fahrsystemen. Allerdings, obwohl die Fahrzeuge künftig nach dem Gesetz ihre Aufgaben vollkommen selbstständig übernehmen können, also selbstständig fahren, parken, halten, blinken, abbiegen, auf Ampeln achten und so weiter, und der Fahrer sich vom Verkehrsgeschehen laut Gesetz abwenden darf, er kann also dann anfangen, mit seinem Dattelfon da rumzuspielen oder Texte zu schreiben oder Hörbücher zu hören oder sogar zu lesen und alles das, was jetzt im Moment verboten ist. Obwohl das so ist, muss er am Lenkrad sitzen bleiben. Er braucht das Fahrzeug, das heißt dann Rückübernahme der Fahrzeugsteuerung, nur dann wirklich auszuüben, wenn das System ihm dazu auffordert. Oder wenn irgendwas passiert, was er erkennt, wo das System nicht mit zurechtkommt. Ja, das heißt also, ich muss immer genau wissen, ob das, was der Computer, der Autocomputer macht, ob das richtig ist oder ob der vielleicht irgendwo aus dem Ruder läuft, irgendwo hat er ein Bit quer sitzen oder sonst was. Es ist wieder so eine Wischiwaschi-Geschichte. Diese Debatte Dobrindt musste einlenken, der wollte im Grunde genommen, dass der Fahrer keine Verantwortung mehr trägt, was ja auch richtig ist, muss ich dem Mann zustimmen. Nur das hat er so nicht durchbekommen, denn die Haftungsfragen sind immer noch so ein bisschen schwierig. Die Grünen, die haben da erzählt, also dass der Hersteller eigentlich die Verantwortung für die fehlerfreie Funktion dieses Systems Auto übernehmen müsste. Und Dobrindt wollte aber die Gefährdungshaftung bei Autofahrern vollkommen auf den Hersteller abladen. Das wollten die anderen wieder nicht. Also es war ein mächtiges Hin- und Her-Gezerre. Das, was im Moment rausgekommen ist, ist ziemlich offen und löchrig. Denn es soll nur so sein, dass damit man später nachweisen kann, ob der Fahrer, wenn er durch das System aufgefordert worden ist, die Steuerung wieder zu übernehmen und damit die Verantwortung, die er vorher ja noch gar nicht vollständig abgegeben hatte nach Gesetz, das muss überwacht werden mit einer Blackbox. Und die zeichnet alles auf, was das Auto so weiß, was das Auto selbst merkt und die Reaktionen des Fahrers oder eben die ausbleibende Reaktion des Fahrers. Das wird gespeichert und darauf haben die Polizei, Staatsanwaltschaft dann vollständigen Zugriff. Möglicherweise nicht nur im Falle eines Unfalls, sondern auch aktuell und quasi live während der Fahrt. Ja, wenn genug Polizisten da wären, könnten die dann gucken, wie schnell jeder im Moment aktuell fährt und dann einen Polizeiwagen rausschicken und sagen, den fangen wir jetzt mal ein. Naja, gut, ein bisschen Spinnerei, aber es tut sich etwas in dieser Richtung. Nur aus Sachsen kommt jetzt erstmal Widerspruch, weil man will nicht akzeptieren, dass in diesem Gesetz wohl wischiwaschi geregelt ist, dass das Auto die Technik allein fahren darf, aber nur unter der Verantwortung des Fahrers. Das soll weg und vor allen Dingen, weil in dem Gesetz nichts über Datenschutz und Regeln drin steht. So, und jetzt schlagen die Sachsen vor, der Herr Müller, dass ein Trust-Center eingerichtet werden soll, wo diese Datenspeicherung und die Weitergabe der Daten und so weiter kontrolliert werden sollen. Und die sollen das auch kontrolliert weitergeben. Also, es ist noch kein fertiges Teil. Man spricht darüber, man redet darüber. Herr Dobrindt hat wieder etwas Großartiges, weltweit Einzigartiges auf dem Plan, auf dem Schirm. Aber ob das in dieser Legislaturperiode noch wahr werden wird, glaube ich nicht. Und was die Versicherer dazu sagen und ob die Automobilhersteller tatsächlich die Verantwortung dafür voll übernehmen würden oder mit ihrer Lobby das Ding wieder abbiegen, dass ein Auto dann hinterher selbst fahren darf und ich darf natürlich spielen oder sonst was, muss aber am Lenkrad sein und blitzschnell eingreifen, falls der doofe Computer irgendwie einen Knall hat. So richtig stimmt's noch nicht. Das sind tastende Versuche in eine Zukunft, wo man immer noch dem Bürger Verantwortung für etwas aufbürden will, was er gar nicht übersehen kann, was er gar nicht verantworten kann. Denn wer kann denn die Funktionsabläufe des das Auto fahrenden Computers in voller Konsequenz und Tragweite überblicken und weiß, wann er eingreifen soll? Vielleicht macht der Computer gerade irgendetwas, irgendein vorhersehbares Ereignis wird von ihm mit einem Ausweichmanöver vorbereitet und ich als Fahrer sage, was macht der denn für einen Scheiß und greife ihm ins Lenkrad und dann passiert erst der Unfall. Nee. So lange, bis das Auto die Verantwortung und damit der Hersteller die Verantwortung für das hat, was diese Büchse macht, kann sowas nichts werden. Und der Datenschutz, ja, warum sind die eigentlich da auf diesen Fuß so krank, die Politiker? Warum wird der nicht an oberste Stelle gestellt? Wer soll denn ein solches Ding kaufen, wenn er genau weiß, dass im Millisekundenbereich überwacht wird, was er wann, wie, wo tut, ob er in der Nase bohrt, ob er die Hände am Lenkrad hat oder ob er sich gerade irgendwie am Hinterkopf kratzt oder es sind ja auch genügend Kameras und sonst was da drin. Diese komplette, totale Überwachung, die kann nur funktionieren, wenn sie fair gehandhabt wird und nur dann, wenn ein Staatsanwalt sagt, ich möchte jetzt da die letzten, was weiß ich, 5 Minuten vor dem Unfall sehen, nur dann kann es was wirklich Richtiges werden. Wenn aber alles, was ich während einer langen Fahrt tue, aufgezeichnet oder sogar noch sofort übertragen und weitergegeben wird, vielleicht sogar bei irgendwelche Relaisstellen bei den Autoherstellern, damit die das wieder an Werbetreibende verkaufen können, so lange gibt das nichts. Nee, Herr Dobrindt, hinsetzen, nachdenken und hoffentlich hast du in der nächsten Legislaturperiode nichts mehr zu sagen. Da kam jetzt mal wieder das Gerücht hoch, die EU möchte das Bargeld abschaffen. Naja, darüber nachgedacht wird in der EU. Es wird ja von irgendwelchen Leuten, die die Realität nicht erkennen, behauptet, dass Bargeld dazu dient, um Kriminelle Machenschaften in irgendeiner Art zu verschleiern. Also Geldwäsche und so weiter und so weiter. Dass irgendwelche kriminellen Leistungen oder Waren, die dem kriminellen Bereich dienen, per Bargeld abgewickelt werden, damit so etwas nicht öffentlich wird. Kann ich mir denken, ja klar. Wenn ich jemandem sage, hier hast du einen Hunderter, verprügel mal hier den, der war böse zu mir, dann werde ich das Geld auch nicht überweisen und sagen, wenn du es gemacht hast, kriegst du eine Überweisung. Es ist schon klar, aber im Umkehrschluss heißt das doch, dass das dann auf der ganzen Welt abgeschafft werden müsste. Wenn man in der Eurozone das Bargeld abschaffen würde, dann stecke ich mir norwegische Kronen ein oder ich stecke mir Schweizer Franken ein oder ich stecke mir US-Dollar ein und bezahle damit meine kriminellen Geschäfte. Das ist einfach zu kurz gedacht, viel zu kurz gedacht. Aber betrachten wir doch einfach mal die andere Seite. Wenn das auch vollkommener Blödsinn ist und wenn ich auch ganz sicher weiß, in den nächsten 10 Jahren wird kein Bargeld abgeschafft in der EU, weil das gegen das Interesse der Bürger ist und in der Hauptsache gegen das Interesse der Deutschen. Aber wenn wir uns das dann mal betrachten, wie oft sehe ich bei einem Kaufen, da wird eine Dose Büchsenmilch gekauft und 2 Brötchen und ein paar Scheiben Aufschnitt. Und das wird mit einer Karte bezahlt. Die wird irgendwo reingesteckt und fertig. Die Kasse weiß, was ich gekauft habe. Über die Karte weiß das System, wer ich bin, welche Bankverbindung ich habe. Diese zusammengeführten Daten, der kauft alle 2 Tage 3 Brötchen, plötzlich kauft er aber 6 Brötchen, er hat also Besuch bekommen oder ganz trivial, es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, aus dem, was ich gekauft habe, heraus zu spinnen, sagen wir mal, was da wohl passiert ist und was da wohl passieren soll. Aber trotzdem wird es gemacht. Die Menschen machen das und die Läden locken ja auch die Leute und sagen, kaufst du hier für mindestens so viel Euro, kannst du dann bis zu 200 Euro Bargeld noch haben, das buchen wir dir von deiner Bank ab. Und es wird genutzt. Dann frage ich mich, wer schafft denn hier das Bargeld ab? Die EU in diesem Beispiel oder die Menschen, die mit Karte bezahlen, egal ob mit Kreditkarte oder mit Girobank oder wie der ganze Krempel da alles heißt. Das sind doch die, die das machen. Gucken wir nach Schweden. Typisches Beispiel. Wenn ich in Schweden bin, habe ich massive Probleme, weil meine Karten nicht überall anerkannt werden. Aber ich kann nicht tanken ohne Karte. Gut, mit Kreditkarte geht es, die sind ja. Aber bei irgendwelchen kleinen Kaufleuten oder sowas wird es schon schwierig. Die müssen zwar noch Bargeld annehmen, wollen es aber meist gar nicht. Und die Schweden, über 80% der Käufe werden dort per Karte, bargeldlos abgewickelt. Die haben kein Problem damit. Die haben keine Angst vor Überwachung. Die werden auch überwacht, wie wir auch. Aber da ist die Mentalität eine andere. Und jetzt könnte man ja denken, das ist das Paradies für die EU-Politiker. Denkste. Denn dort haben die Geldwäscheaktivitäten deutlich zugenommen, seit dieses Bargeld weitgehend verdrängt worden ist. Man sollte sich mal die Regierungsstatistiken ansehen und die Berichte dazu. Also es ist nicht so, Bargeld weg und dann kriminelle Geschäfte verhindert und behindert. So ist es gar nicht. Was denn noch als Argument da zu sehen? Gut, der 500-Euro-Schein, der soll nicht abgeschafft werden, sondern es wird nächstes Jahr irgendwann keine neuen mehr geben. Es werden keine neuen mehr ausgegeben. So, der bleibt aber, der alte, wer ihn hat und wer ihn sammelt, der kann ihn behalten, der bleibt auf ewig gültig. Aber ein Geldschein ist ein Drecklappen ohne Gleiche. Wenn Sie mich bitten würden, einen Geldschein abzulecken, ich würde lieber Ihre Klobrille ablecken, weil die viel, viel sauberer ist. Das, was da an Viren, Bakterien, an Schmutz, an Dreck, an sonst was auf Geldscheinen ist, ist ja eigentlich gar nicht normal sowas. Aber wie will man es anders machen? Bei Hartgeld ist noch was anderes. Das kann ich in die Waschmaschine stecken. Beim Geldschein, ich habe es noch nicht probiert, so dicke habe ich es nicht. Aber das wäre eine Geschichte. Die andere Geschichte ist auch die ganzen Überfälle. Wie oft wird ein Geldtransporter überfallen? Wie oft werden Geldboten überfallen, wenn Geld abgeholt wird von irgendwelchen Läden, Handelsketten oder sonst etwas? Da kommen Bewaffnete mit einem schwer gepanzerten Fahrzeug und hüppeln da raus und holen irgendwelche festgebundenen Kassetten. Das alles würde ja wegfallen. Das brauchte man nicht mehr. Gut, die Arbeitsplätze wären auch weg, aber mal ganz davon abgesehen. Das heißt, die Kosten, die für diese Geldtransporte entstehen, die ja zu Lasten der Händler gehen, die würden ja auch wegfallen. Es würde alles viel, viel billiger werden. Wenn wir auch hier, wie in dem vorigen Thema, so eine Art Trust-Center hätten, was die Daten verwaltet und dafür sorgt, dass sie nicht weiterverkauft werden, noch nicht mal kostenlos weitergegeben werden, dann wäre das eine andere Sache, dann wäre das eine schöne Sache. Nur, wenn wir kein Geld mehr haben, wenn unser Geld nur ein paar Bits bei irgendeiner Bank sind, das ist gesichert. Da habe ich nicht die Angst, dass irgendwann der alte C64, der die Bank betreibt, abstürzt und die Daten weg sind. Nein, nein, das ist heute wirklich nicht das Problem. Aber wenn unsere Eurohüter auf die spinnende Idee kämen, dass nun auch von Privatpersonen Negativzinsen genommen würden. Das ist mein Problem. Wenn wir sehen, diese seit Jahren anhaltende Enteignung durch Herrn Draghi, dass das Geld der Sparer immer weniger wert wird, weil die Zinsen so weit runtergedrückt werden, damit die arme Wirtschaft und die arme Banken finanziert werden. Und in dem Fall könnte man doch dann ganz einfach, und keiner kann sich dagegen wehren, auch Negativzinsen auf Guthaben von Menschen haben. Heute sind viele Menschen da, die ihr Geld wie früher Oma und Opa im Strickstrumpf haben, unterm Kopfkissen oder sonst wo. Das wäre dann nicht mehr möglich. Wir hätten kein Geld mehr. Wir wären enteignet. Allein dieser Gedanke treibt mich um. Dieser Gedanke, dass ich nicht mehr irgendwo hingehen kann und sagen kann, guck, ich habe hier einen Stapel Scheine, den verstecke ich mal für den Notfall oder sonst was. Nein, es gäbe ja keine Scheine mehr. Das muss man sich überlegen. Auf freiwilliger Basis. Mit einem vernünftigen, guten Datenschutz, den wir, sagen wir mal so eine Art Open Source, wo wir kontrollieren könnten, was mit den Daten geschieht. Wo nur der Staat im berechtigten Fall Zugriff hätte. Denn Kriminelle wollen wir ja alle fangen. Vor allen Dingen die, die ihre Steuern eben nicht zahlen oder vertuschen. Im berechtigten Falle sagen könnte, ich muss das und das haben. Dann hätte ich keine so großen Bedenken. Wenn das Bargeld nebenbei weiter existieren würde und bliebe. Jeder muss frei entscheiden. Zahle ich mit Karte, zahle ich elektronisch, zahle ich kontaktlos, indem ich einfach vorbeigehe. Oder wie das jetzt mittlerweile schon als Modell läuft, der Amazon-Laden in den USA, wo ich reingehe, nehme mir meine Ware, gehe an der Kasse vorbei und ich wird kontaktlos über Amazon von meinem Konto abgebucht. Das sind alles gute Sachen, gute Entwicklungen, wenn der Datenschutz stimmt. Und wenn ich die Möglichkeit habe, Geld irgendwo dahin zu tun, wo keiner darauf Zugriff hat. Es sei denn, es kommt ein Einbrecher. Das ist dann natürlich die andere Seite. Also, es würde alles viel billiger werden. Nicht direkt für uns, aber über die Handelsketten möglicherweise käme es auch auf uns zurück, wenn wir alles kontaktlos machen könnten. Künftig mit dem Mobiltelefon einfach bezahlen. Wenn die Daten sicher sind und wenn nicht irgendjemand, der dafür bezahlt, gucken kann, wie viel Kondome hat der letzten Monat gekauft, wie viel Schmerztabletten hat der eingeworfen, wie viel Brötchen hat er gegessen, wie viel Flaschen Schnaps hat er gekauft, wenn all diese Dinge eben geschützt wären, so wie es sein muss. Bargeld ist gelebte Freiheit, es fundamentierte Freiheit. Alles andere, warum so etwas von der hohen Politik gedacht und geplant wird, das ist entweder Unverstand oder es ist irgendetwas dahinter, was von der Lobby der Banken getrieben wird. Denn die haben natürlich Interesse dran, dass sie alles unser Geld in irgendeiner Art verwalten können und dass nichts mehr daran vorbeigeht. Ich sage nur in Richtung EU, denkt daran. Wenn ihr das mit der ganzen Welt im Gleichklang macht, dann würde das Abschaffen vom Bargeld funktionieren. Sonst ist es eine spinnerte Idee. Denkt mal über Bitcoin und Konsorten nach. Und denkt mal darüber nach, dass man auch Tauschgeschäfte machen kann. Menschen das Geld wegzunehmen, ist genauso, als würde man Brüssel abschaffen. Das ist meine Prognose dafür. Nochmal zu DVB-T, dieses terrestrische digitale Fernsehen. Das hat ja erst vor ein paar Jahren das analoge Fernsehen abgelöst. Es gibt noch ein paar ganz wenige Inseln in Deutschland, wo noch analog ausgestrahlt wird. Aber zum 29. März dieses Jahres, also 2017, wird in den ersten Regionen DVB-T abgeschaltet. Und das heißt, wenn Sie also jetzt über Antenne Fernsehen, man könnte Antennenfernsehen dazu sagen, obwohl eine Satellitenschüssel auch eine Antenne ist, dann müssen Sie wissen, dann könnte es Sie schon treffen, dass Sie kein Fernsehen mehr empfangen können. Sie müssen dann einen DVB-T2-HD-Empfänger haben. Das heißt, entweder Sie treten Ihr altes Fernsehgerät in die Tonne oder Sie kaufen sich einen kleinen Adapter. Das ist quasi ein DVB-T2-Empfänger und Ihr Fernsehgerät wird daran angeschlossen und dann können Sie mit Ihrem alten Display, mehr ist es dann nicht mehr, es empfängt dann nicht mehr, weiter gucken. Wenn Sie sich jetzt auf so ganz merkwürdige Angebote, die mir immer mal wieder auffallen, einlassen, was ein neues Fernsehgerät kostet und was das alles kann und was weiß ich was und mit null Zinsen und mit ganz, ganz viel langer Laufzeit, ob das Gerät das erlebt, ist die andere Frage, dann muss man sagen, Vorsicht, mal ganz, ganz, ganz langsam. Was steckt denn jetzt eigentlich dahinter? Was muss man eigentlich rechnen? Wenn Sie einen Kabelanschluss haben, der 15 oder 20 Euro oder sowas im Monat kostet, ist DVB-T2, wenn Sie den geeigneten Empfänger dafür haben, billiger. Weil die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender können Sie nach wie vor empfangen. Dafür bezahlen Sie ja auch. Aber da kommen Sie ja gar nicht raus, ob Sie die gucken oder nicht. Das ist ja da die Aftergets oder wie auch immer, ehemalige Gebühreneinzugszentrale. Wenn Sie jetzt aber auch die ganzen anderen Privatsender sehen wollen, also diese Werbefinanzierten, die da, weiß man nicht, ist es jetzt Werbung oder ist ein Programm dazwischen, manchmal haben sie sogar ein bisschen Programm dazwischen, dann müssen sie wissen, dass sie künftig über DVB-T2 auch dort einen Decoder haben müssen. Das heißt, der neue Empfänger muss die Möglichkeit haben, dass sie da einen Decoder eingebaut haben. Und dann zahlen Sie, ich glaube im Moment, 5 Euro pro Monat. Das heißt, Fernsehgebühren, neuen Empfänger und 5 Euro für die freien Sender, also außerhalb dem, was öffentlich-rechtlich ist. Gut, DVB-T2 HD kann Full HD, also 1920x1080 Pixel und 50 Vollbilder pro Sekunde. Die Bildqualität ist gut, besser als in den Kabelanschlüssen und Sie hätten dann tatsächlich öffentlich-rechtliche Fernsehsender, die Sie sowieso bezahlen müssen und könnten die in hoher Qualität sehen. Sie müssen nicht unbedingt ein neues Fernsehgerät kaufen. Gut, wenn Ihr altes sowieso Macken hat, macht es vielleicht Sinn. Sie müssen aber auch darüber nachdenken, ob man nicht vielleicht besser eine Satellitenschüssel, wenn Sie die Möglichkeit haben, die aufzustellen, nehmen kann. Gut, in manchen Mietshäusern darf man es nicht, noch nicht mal auf dem Balkon, aber es gibt ja auch unauffällige Flachantennen, die man sogar auf dem Balkon legen kann, wenn man Richtung Süden ausgerichtet ist, die keiner sieht. Das wäre auch etwas. IPTV, also Fernsehen über Internet, da muss man auch darauf achten. Das ist nicht ganz so einfach. Da gibt es unterschiedliche Standards. Gut, es gibt freie Sender, die man empfangen kann, aber viele wollen tatsächlich Geld dafür haben. Pro Jahr mittlerweile, ich glaube, bis zu 69 Euro. Und das ist eine Geschichte, braucht man wirklich 40, 45 Programme? Also, ich möchte Ihnen raten, wenn Sie ein altes Fernsehgerät haben, was nur DVB-T kann und nicht DVB-T2, dann schauen Sie doch mal und fragen Sie mal nach, ob in Ihrem Gemeinde, in Ihrem Ort DVB-T abgeschaltet wird. Und wenn ja, wann? Denn es kann ja schon noch ein Jahr, anderthalb, zwei dauern, bis überall abgeschaltet ist. Zunächst mal, wie gesagt, in Ballungsgebieten. Und dann warten Sie ab, wie sich die Preise entwickeln. Am Anfang sind die Preise für die neuen Empfänger sicherlich höher. Wenn dann die meisten abgeschaltet sind und Sie haben Glück und bei Ihnen können Sie noch mit dem alten Gerät empfangen, dann werden die Geräte auch billiger oder die Konverter, die man eben davor schalten kann, diese Tuner oder Empfänger oder wie auch immer man diese Teile dann nehmen wird. Also da sollte man nicht so hektisch sein. Wenn Sie unbedingt angewiesen sind darauf, kontinuierlich unterbrechungsfrei Fernsehen sehen zu müssen, dann müssen Sie eben DVB-T 2 HD Empfänger, Konverter oder so etwas kaufen, wenn bei Ihnen das abgeschaltet wird. Aber trotz guter Qualität, Sie müssen wissen, Sie müssen nochmal zahlen, sobald das abgeschaltet umgestellt ist, weil die werbefinanzierten Sender auch dafür, die senden dann verschlüsselt, auch dafür zusätzlich Geld haben wollen, zu dem, was sie an Werbung einnehmen. Aber deswegen werden sie nicht weniger Werbung senden, denke ich mir mal. Galileo. Galileo ist ein Satellitensystem, ein europäisches, von der ESA. Und dieses System, naja, das krankt immer wieder. Das hat ja sehr lange gedauert, bis es überhaupt mal in die Pötte kam. Im Moment kreisen 18 Galileo-Satelliten um unseren Planeten. Und es sollen, glaube ich, 24 werden im Endausbau. Jeder dieser Satelliten hat 4 Atomuhren an Bord. 2 der, ja, ich würde sagen, alten Rubidium-Uhren. Und die neuere Technologie, das sind dann die Wasserstoff-Maser-Uhren. Die sind noch genauer. Und diese Uhren, diese Wasserstoff-Maser-Uhren, sind eigentlich der Grund dafür, dass das Galileo-System in seiner Positionsberechnung genauer arbeiten kann. Die US-amerikanischen Satelliten, dieses GPS, was wir da seit langer Zeit haben, das wird ja, ja, da gibt es einmal das frei empfangbare, das unverschlüsselte, was Genauigkeiten bis, 10 Meter vielleicht, wenn man Glück hat, sogar ein bisschen weniger bringen kann. Da gibt es aber auch noch eine militärische Variante davon, die ist verschlüsselt, die können wir also nicht nutzen und die ist noch genauer. Jetzt haben wir aber folgendes Problem, dieses Galileo-System, da sind mittlerweile 9 Uhren ausgefallen. 3 Rubidium-Uhren, das heißt also die Standardtechnologie für Atomuhren und 6 Wasserstoff-Uhren. Und diese Wasserstoff-Uhren, die eben gerade dafür gedacht sind, um die ganze Geschichte noch wesentlich genauer zu machen, die haben eben jetzt Probleme. Man weiß noch nicht genau, woran das liegt, aber offensichtlich hat es beim Start irgendwelche Probleme gegeben oder nach längerem Stillstand bekommt man die nicht mehr zum Laufen, die kann man also nicht mehr starten. Also, die Satelliten funktionieren nach wie vor und die Ortung funktioniert auch, aber die Genauigkeit, die man ursprünglich erreichen wollte, kann man nicht erreichen, weil eben diese hochgenauen Uhren zum Teil ausgefallen sind und damit ist der große Vorteil eigentlich weg, fast weg, ein bisschen weg. Aber so ist es eben mit der Technik. Technik macht Spaß. Der Hype für Fitnessarmbänder ist ja eigentlich vorbei. Gut, Krankenkassen haben sich daran gehangen, die bieten an, kaufst du Fitnessarmband, zahlst du weniger Beitrag und so weiter. Oder wir zahlen einen Teil zu dem Fitnessarmband, zu der Anschaffung dazu. Also, da kann man jetzt darüber denken, wie man will. Der eine mag sie, der andere mag sie nicht. Ist ja vollkommen in Ordnung. Aber nun hat von der Stanford University eine Studie doch Aufmerksamkeit erregt. Sie ist am 12. Januar veröffentlicht worden. Und zwar sagte Michael Snyder, das ist ein Professor von der Universität, dass sie Studien ausgewertet haben von 60 Menschen über einen Zeitraum von 2 Jahren. Und man hat in den Daten, die von diesen Armbändern übermittelt worden sind, das sind in der Hauptsache Temperatur, Körpertemperatur, Hauttemperatur und Puls, hat man Muster erkennen können. Wenn diese Menschen krank wurden, Erkältungskrankheiten, konnte man vorhersehen, dass sich so etwas angebahnt hat. Man konnte auch erkennen, nachdem man diese Muster dann tatsächlich parametrisiert hat und sagen konnte, wir suchen nach diesen Mustern, konnte man dann sehen, dass sie eben auch krank waren. Und man konnte sogar nach anderen Dingen, also Lyme-Krankheiten zum Beispiel und vor allen Dingen drohende Diabetes und auch eingetretene Diabeteskrankheit, konnte man damit erkennen. Das heißt also, die Muster und das Verhältnis und die Änderung an Puls und an Hauttemperatur gestattet es, dass man Erkältungen erkennen und vorhersehen kann. Wenn man jetzt allen Menschen so ein Ding verpassen würde, könnte man sogar geografisch erkennen, wie sich also eine solche Erkältungswelle oder andere Krankheiten ausbreitet. Sicherlich interessant, was alles möglich ist, was man alles aus Daten herauslesen kann. Und sicherlich auch hier wieder der Finger, ist es gut, ist es schlecht? Wo gehen diese Daten hin? Gehen die an die Pharmaindustrie? Bekomme ich dann Angebote von der Apotheke? Oder wenn es nur uns Menschen dienen würde, wenn nur dann irgendein Computerprogramm sagen würde, du pass auf, ich habe deine Daten ausgewertet und ich sehe, da bahnt sich etwas an. Sei mal vorsichtig oder geh mal zum Arzt. Das wäre ja schon schön. Aber da diese Daten ja nun quasi weltweit öffentlich sind und zum Teil noch nicht mal anonymisiert, ist auch wieder so ein Ding. Mensch, die Technik ist so gut, die ist so wahnsinnig, die ist so unglaublich interessant, so schön und so hilfreich. Wenn diese uns gemeinen Datenverwurschtler, Verkäufer nicht wären, die uns anschließend irgendeinen Scheiß aufs Auge drücken wollen, nur weil sie meinen, sie hätten erkannt, dass wir dafür anfällig sind, sowas zu kaufen. Ja, es ist einfach so. Technik ist neutral. Sie kann zu sehr, sehr vielen positiven Dingen und Entwicklungen in der Zukunft führen. Menschen sind nicht neutral. Menschen sind nur auf den eigenen Vorteil bedacht, von wenigen Ausnahmen abgesehen. Und das ist, glaube ich, das kein Problem. Solange wir Menschen uns nicht ändern, können wir Technik nicht bedenkenlos einsetzen. So, vollkommen bedenkenlos mache ich jetzt Schluss. Es war eine bunte Palette, die aber immer wieder auf das Gleiche hinauslief. Datenschutz ist so unterbesetzt in unserem heutigen Denken, im Denken der Politiker, wird so ausgehebelt, ausgenutzt, untergraben, dass man im Grunde genommen nur den Kopf schütteln kann und sagen, warum? Warum sind Menschen so, dass sie etwas suchen, wie sie an das Geld der anderen Leute kommen? Ist das normal? Ist das moralisch? Ist das gut? Ist das Streben nach immer mehr? Ist das Angeben, ich habe mehr als du, ist das wirklich gut? Braucht man das wirklich? Ein bisschen nachdenklich. Ja, wir brauchen es. Wenn Sie mal in den Shop hineinschauen, da gibt es noch eine ganze Menge Sachen. Letztens ist Bitty während der Produktion vom Tisch gesprungen und hat sich unten die Kabel angesehen, die da entlang liefen. Hatten wohl nicht gefallen. Aber wenn Sie so an Bitty, so eine kluge Eule, und im Forum Winnie 2, Bitty ist ein deutscher Name. Man muss nicht die englische Übersetzung dazu benutzen, um das Ding ins Negative zu ziehen. Sonst denke ich mir auch was zu deinem Namen aus. Also, wenn Sie mal da reinschauen, vielleicht brauchen Sie das eine oder andere. Und wir gehen ja auf Karneval und auch auf Ostern zu. Früher haben die Leute sich Ostern was geschenkt. Vielleicht haben sie jemanden, dem sie was schenken. Und Valentinstag, obwohl ich diese ganzen Kommerzscheiß hasse, aber vielleicht haben Sie ja jemanden, der auf Valentinstag steht, dem können Sie vielleicht die Eule schenken. Denn sowas Kluges kann man schon mal machen. So, ich tue den Daumen nicht nach oben, aus trampelnden Gründen, und verabschiede mich in der Hoffnung, dass wir uns kommenden Montag wieder sehen und in 2 Wochen wieder hören. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolph.